Wie lautet die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest? Normalerweise lautet die Antwort 42. Ihr kennt diese Antwort und die Antwort ist falsch. Die richtige Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest lautet keine Ahnung. Hallo zusammen. Keine Ahnung ist die richtige Antwort. Ich heiße Klaus Kusanowski und ich spreche in ein Mikrofon. Du kannst dich nun fragen, warum ich das tue, was ich da tue. Aber ich kann mir die gleiche Frage auch stellen. Warum tust du das, was du da tust? Ich spreche in ein Mikrofon und du hörst aus Lautsprechern eine Stimme. Warum? Nicht wahr? Warum? Und die Antwort lautet eben erstmal keine Ahnung. Und diese Standardantwort kann man mit dieser Standardantwort sind die Fragen nicht beantwortet, sondern im Gegenteil, damit fängt das Nachdenken erst an. Denn wenn man auch mit dieser Antwort anfangen kann, keine Ahnung, heißt das ja nicht, dass das die letzte Antwort ist. Das ist nicht die letzte Antwort, sondern die erste Antwort. Und alles Weitere ist dann eine Spezifikation dieser Antwort. Also keine Ahnung, aber. Das dritte Mal. Das dritte Mal, ich hatte beim ersten Mal mitgeteilt, dass ich es sehr schätzen würde, wenn ihr auf irgendeine Art und Weise euch an dem Zustandekommen oder an der Gestaltung und so dieses Podcasts beteiligen würdet oder wolltet. Die einen haben es dann schon getan, noch bevor ich das erste Mal es getan hatte. Die hatten mich mit Equipment beliefert, was ich sehr toll fand. Und was ist passiert in den letzten zwei Wochen? Es haben sich tatsächlich ein paar gemeldet, die mir eine Eingangsmusik, also eine Intro-Musik angefertigt haben. Und das ist interessant. Da sind interessante Sachen passiert. Ich habe nur von einem bisher etwas bekommen. Ich weiß noch nicht genau, was ich da machen soll, ob ich es schon einbinden soll oder ob ich noch warten soll. Deshalb bin ich am Überlegen, soll ich das schon vorspielen oder so. Und ich habe gedacht, ich warte noch mal eine Woche, bis sich noch jemand meldet. Und wenn sich niemand mehr meldet, dann belassen wir es dabei. Das muss ja nicht sein. Es ist aber etwas Interessantes passiert. Darüber möchte ich kurz erzählen. Eigentlich hatte ich vor, heute zum Thema, zum Unterschied zwischen Ware und Gabe etwas zu sagen. Das will ich auch tun. Aber es ist etwas sehr Interessantes passiert. Und das scheint mir erstmal viel wichtiger zu sein, weil es sehr viel mit dem zu tun hat, worum es mir geht. Befruchtungsökonomie, darüber möchte ich ja sprechen. Also ich tue etwas, wovon ich selber nicht sehr viel verstehe. Ihr wisst oder du ahnst, dass das nicht die Verfahrensweise ist, von der aus, mit der wir anfangen, über Dinge zu sprechen oder zu schreiben. In der Regel, so ist ja unsere Betrachtungsweise, in der Regel sagen wir, äußere dich, wenn du genügend weißt oder wenn du deine Informationssituation verbessert hast, wenn du drüber nachgedacht hast, wenn du gut informiert bist und dann so ja die Idee, kannst du schreiben oder sprechen, um andere dann darüber zu informieren. Also die Expertenposition. Die Expertenposition sagt, ich weiß Bescheid, du weißt nicht Bescheid ich informiere dich. Ne? Und genau das mache ich nicht. Ich verlasse also genau diese Expertenposition und ich sage, ich rede über etwas, von dem ich nichts weiß oder nicht sehr viel weiß. Versuche sozusagen dann den Fall der Selbstanwendung auszuprobieren. Selbstanwendung heißt also, ich will darüber reden, wie soziale Befruchtung zustande kommt und lass es eben zu, dass ich beeindruckt werde von Beiträgen irgendwelcher Art. Dazu gehört alles Mögliche, dazu gehört natürlich die Technik, dazu gehört die Information, die Belehrung, die Unterweisung unter die Benutzung von Software und so etwas. Dazu gehört das Weiterverbreiten, dazu gehört das Hochladen, dazu gehört das Kommentieren, wie der Peter es macht, dazu sage ich gleich auch noch was. Und eben diese Intro-Musik, aber, und jetzt kommt's, die Expertenposition ist in der Regel auch eine Befruchtungsgeschehen. Warum? Weil ja der Experte sagt, ich weiß Bescheid, du weißt nicht Bescheid, ich rede, das Publikum schweigt. Und jetzt informiere ich alle anderen über das, was sie nicht wissen, aber wissen sollten oder wissen könnten. Und das ist auch eine Art von Befruchtung, aber das ist eine Art von Befruchtungsgeschehen, das sozusagen mit Empfängnisverhütung arbeitet. Das ist vielleicht eine Metapher. Ob sie gut gewählt ist, kann man drüber streiten. Tatsächlich haben wir so eine Art Empfängnisverhütung, und zwar deshalb, weil diese Expertenposition sich absichert. Sie sichert sich ab, also wie funktioniert das in der Regel? Der Experte muss Rechte bekommen. Also zum Beispiel das Rederecht ist ganz wichtig. Das Rederecht ist wichtig. Dann bekommt er als nächstes Recht, das Recht, seine Texte also urheberrechtlich zu schützen. Rederecht, Urheberrecht spielt eine Rolle. Das alles sind sozusagen Empfängnisverhütungsmittel. Dann hat er das Recht, dann kann er andere Rechte geltend machen, die zwar jetzt nicht juristisch kodifiziert sind, aber die auch eine Rolle spielen, beispielsweise also im Erwartungszusammenhang eine Rolle spielen, beispielsweise das Recht, richtig verstanden zu werden oder richtig zitiert zu werden. Weil man ja über das, was der Experte dann zu sagen hat, weiter kommuniziert. Weshalb er andersherum, wenn er das Recht in Anspruch nimmt, richtig verstanden zu werden, andersherum die Pflicht sich selbst auferlegt, sich klar und deutlich auszudrücken, also sich auszusprechen. Ich kann dann das Recht haben, richtig verstanden zu werden, wenn ich es mir selbst zur Pflicht mache, mich klar und deutlich mitzuteilen. All das sind eigentlich Empfängnisverhütungsmittel, weil, warum? Weil ja all das sozusagen nur durchsetzbar ist, also beispielsweise das Urheberrecht, der Schutz, weil wenn man anderen etwas verbietet, nämlich, denn das ist ja genau das, was sich daraus ergibt, denn es geht ja. Ne? Ich schreibe einen Text, schreibe meinen Namen drauf, ich bringe den in Umlauf durch die Druckmaschine in Umlauf und jetzt liest du das und du stellst fest, es gibt dafür einen Markt und jetzt bringst du den Text ebenfalls in Umlauf, um an diesem Markt zu profitieren. Warum nicht? Ne? Weil das genau das soll dann unterbunden werden. Also das heißt, der Experte, der Autor übernimmt erwirtschaftet sich eine Vorzugs- oder eine Privilegsituation und die kann er eben nur dann durchsetzen, wenn er alle anderen daran hindert, davon ebenfalls zu profitieren. Also den Verhandlungsvorteil. Der Experte kann sich nur verständlich machen über die Rettung eines Verhandlungsvorteils. Das sind Empfängnisverhütungsmittel. Urheberrecht beispielsweise, nur weil andere von dem Geschäft ebenfalls Gebrauch machen, heißt das nicht, dass sie aus diesem Grunde bessere Chancen haben, von dem Geschäft zu profitieren. Und vor allen Dingen, und das ist ja das Interessante, wenn gerade in kreativer Hinsicht oder in künstlerischer Hinsicht etwas anderes wichtiger ist als das Geschäft, dann kann man nämlich feststellen, dass man gerade auch mit diesem geschäftlichen Geschehen kreativ umgehen kann. Ein Beispiel dafür, um das nur ganz kurz in Klammern zu sagen, ist, was ich mal gelesen hatte vor einiger Zeit, ist das, was damals Frank Zappa gemacht hat. Und zwar, als der noch lebt, er hat Konzerte gegeben und damals, also in den 80er Jahren, hatte man noch nicht diese digitale Aufnahmetechnik zur Verfügung. Dort sind dann die Leute auf seinen Konzert gekommen und haben das auf Tonbandkassetten mitgeschnitten und haben dann diese Tonbandkassetten verbreitet. Das nannte man Bootlegs. So hießen diese Tonband, also diese Kassettenmitschnitte und haben die dann auch auf Schwarzmärkten verkauft. Und der Zappa hat also solche in die Hand gekriegt, Bootlegs von Konzerten von ihm. Der hat sich dann furchtbar darüber geärgert, dass das so eine schlechte Qualität hatte. Also vor allem das Abmischen. Also gar nicht so sehr, dass sie daraus ein Geschäft gemacht haben, sondern dass das so eine schlechte Qualität hatte. Und das hat ihn geärgert, weil er gesagt hat, ich mache mir hier sehr viel Aufwand als Experte, als Profi, als Musiker. Ich mache mir sehr viel Aufwand, hier was für die Ohren zu machen, dass man gut ertragen will. Und dann bringen die diese schlechten Sachen in den Umlauf. Und das hat ihn geärgert. Und was hat er gemacht nun? Er hat diese Bootlegs eingesammelt. Er hat also auf dem schwarzen Markt die aufgekauft und hat die neu abgemischt. Und hat daraus dann Schallplatten gemacht, in begrenzter Stückzahl, vielleicht 100, vielleicht 200. Hat sie in begrenzter Stückzahl dann wieder gekauft, verkauft und signiert und irgend sowas und für Sammler. Und schon auf einmal sind die Preise für diese Platten dann also in die Höhe geschnellt. Also was hat er gemacht? Er hat sozusagen, der hat den Schwarzmarkt zurückgekauft und dann wiederum, also die Waren vom Schwarzmarkt, die Schallplatten vom Schwarzmarkt zurückgekauft und dann wiederum neu abgemischt und wiederum verkauft. Ne? Das ist genau das Interessante daran, was man machen kann, wenn man eben Befruchtung sozusagen nicht mit Verhütungsmittel betreibt, sondern wenn man im Gegenteil, wenn man es zulässt. Ne? Wenn man es zulässt, klau das doch, was ich tue, ne? Weil ich kann dann zwar nicht verhindern, dass du damit ein Geschäft machst, aber du kannst nicht verhindern, dass ich dann damit auch ein Geschäft mache mit deinem Geschäft. Das nur so als Beispiel, das ist etwas sehr Ungewöhnliches, aber das nur als Beispiel dafür, was passiert, wenn man die Verhütungsmittel weglässt. Ein zweites Beispiel, was passiert, wenn man die Verhütungsmittel weglässt, ist tatsächlich auch Risiken, insbesondere wenn man das dann per Computer und per digitaler Übertragungstechnik macht. Warum? Weil man ja, wenn man Dateien zugeschickt kriegt, ja auch Schaden damit kann. Ich vermute, dass es vielleicht einer getan hat. Ich kenne jemanden, den nicht. Es hat sich bei Facebook bei mir ein Pacific Konradin gemeldet, den ich nicht kenne. Ich nehme an, das handelt sich wohl um ein Pseudonym, dem ich auch bis dahin nicht gefolgt war bei Facebook, der das wohl gehört hat. Und der schrieb mir einfach, hallo Klaus Kusanowski, ich habe das gehört und hier habe ich eine Datei für dich als eine Eingangsmusik. Und dann habe ich mir das Profil angeschaut, habe gedacht, naja, der benutzt das länger nicht, ich kenne den nicht, wieso macht er das einfach so? Und dann habe ich gedacht, wer weiß, wer das ist und wer weiß, was der will und wer weiß, was ich da zu hören kriege und wer weiß, welche Art von Viren- oder Spionagesoftware er da hineingeschmuggelt hat. Und da war ich skeptisch, naja, ich weiß es einfach nicht, weshalb ich eben die Datei nicht geöffnet habe. Und das ist nun sehr interessant, was er getan hat. Denn es kann sein, dass das arglos war, was er getan hat, hat vielleicht nicht drüber nachgedacht. Das kann sein, dass er das einfach so gemacht hat, aus wirklich grundloser Freundlichkeit. Aber genauso grundlos wie Freundlichkeit funktioniert, genauso grundlos kann eben auch Niedertracht funktionieren. Wer weiß, was er da so alles will. Ich weiß nicht, wer Pacific Konradin ist. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, was er will. Es könnte vielleicht auch sein, dass es jemand von euch ist. Jemand, den ich kenne. Ne? Denken wir, vielleicht war es der Peter oder der Michael. Michael wählt irgendein Pseudonym und denkt sich, mal gucken, was der Klaus da so erzählt. Und vielleicht hat er eine Datei angefertigt. Da ist dann vielleicht nur zu hören, hallo Klaus, hier ist der Michael. Ich wollte nur mal hören, ob du so naiv bist, jede beliebige Datei zu öffnen, die dir irgendjemand Fremdes schickt. Was sein kann. Und dem würde ich es zutrauen, dem Michael, so etwas zu machen. Vielleicht ist es harmlos, vielleicht ist es nur ein Spaß, vielleicht ist es ein Schaden, vielleicht ist es einen Nutzen, ich weiß es nicht. Und auch hier die interessante Situation eben, dass wir es mit eben typisch so ein Fall ist von einer parasozialen Beobachtungs- oder Informationssituation, parasozial eben, genau, ich weiß es eigentlich gar nicht. Die Adresse ist nicht nur unbekannt, sondern eben auch nicht zuzuordnen. Und damit ist die Absicht nicht zuzuordnen. Und dass das eine parasoziale Informationssituation ist, kann man ja eben genau daran erkennen, dass jemand ist, der mir unbekannt ist, vielleicht jemand ist, der mir bekannt ist, vielleicht, auch das ist ja eine Möglichkeit, bin ich es selbst gewesen. Auch das ist ja eine Möglichkeit, die man in Erwägung ziehen muss, ich mir selbst sozusagen, ich unter einem Pseudonym mir selbst das zuschicke oder euch das behaupte einfach nur, dass ich das getan habe, um euch an der Nase herumzuführen. Oder auch nur, um über genau diese Tatsache aufmerksam zu machen, dass es wir mit einer solchen parasozialen Informations- und Beobachtungssituation zu tun haben. Wie gesagt, ich bin's nicht, ich versichere das, aber die Möglichkeit wird auch in Erwägung gezogen. Und damit können wir sehen, dass wir eine parasoziale Informationssituation haben, die wir nicht einfach auflösen können. Ne? Pacific Konradin, wer immer das ist, könnte sich. Und dieser Pacific Konradin kann auch seine Anonymität nicht einfach aufdecken, in dem Augenblick, wo man diese ganzen Möglichkeiten zulässt. Warum nicht? Weil wenn sich irgendjemand meldet, der sagt, ich bin Pacific Konradin, also sagen wir, Peter meldet sich und sagt, ich war's, und sagen, naja, vielleicht auch nicht, wer soll das jetzt überprüfen können? Das ist genau das Interessante. Vielleicht aber auch, und auch das ist wichtig bei dieser Art, bei diesen Überlegungen, will dieser Pazifik Konradin aber auch deshalb anonym bleiben, eben weil er nicht weiß, also ich weiß nichts über ihn, aber er weiß ja eigentlich auch nichts über mich. Denn er weiß ja auch nicht genau, wem er da hilft. Also ich kann zwar behaupten, ein guter und lieber Mensch zu sein und, das, und ich mag von mir aus auch Leute, ich mag Leute vorbringen können und Zeugen oder Referenzen vorbringen können, aus denen sich das ergibt. Aber bitteschön, ein ehrenhafter Mensch zu sein, das behauptet jeder Gangsterboss von sich selbst. Also ich will damit sagen, es kann unter Umständen sein, dass er diese Anonymität also auch für sich selbst in Anspruch nehmen möchte. Einfach deshalb, weil er nicht weiß, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Und möchtest du Auskunft geben auf die Frage, warum hilfst du denn so einem, wenn von dem auf einmal bekannt wird, dass er dieses oder jenes tut? Von Klaus Kosanowski wurde mal bekannt, dass er irgendwelche Nazi-Ansichten hat. Das ist natürlich Quatsch. Aber solche Gerüchte kommen schnell in Umlauf. Und es gibt dann die einen oder die anderen, die glauben das. Und dann soll man sich dazu verhalten. Also, Befruchtung. Hier haben wir genau die Situation, dass ein Pazifik Konradin also ja eine helfen, vielleicht helfen will, vielleicht nicht. Und wir kriegen es nicht gelöst. Ein interessanter Fall hat sich, der gegenteilige Fall hat sich auch noch gezeigt. Ein André Jonas hat sich bei mir gemeldet, bei Facebook. Der hat mir eine Eingangsmusik geschickt. Ich spiele sie noch nicht vor. Ich mache es beim nächsten Mal. Und interessanterweise, die habe ich geöffnet. Und das habe ich auch tun können. Ich kannte ihn auch nicht, aber warum konnte ich es tun? Ich konnte es eben tun, weil ich den Eindruck hatte, er hat einen Chat mit mir zugelassen. Ne? Und über einen Chat, und er hat dann auch nicht einfach eine Datei geschickt, sondern ich konnte zunächst im Chat nur die Datei abspielen, ohne sie öffnen zu können. Das heißt also, er hat also das irgendwie verstanden. Er hat gesagt, ich schicke dem nicht einfach eine Datei, weil der kennt mich nicht, sondern der soll die sich erstmal anhören. Und dann kann er ja immer noch sagen, ich will sie haben oder nicht. Und so haben wir es dann auch gemacht. Und das schafft dann auf einmal eine Vertrauenssituation. Aber dieser André Jonas hat seine Anonymität natürlich nicht gewahrt. Und damit übernimmt er selbst ein Risiko. Das Risiko, es ist zwar nicht so groß in meinem Fall, aber man weiß ja nicht, was alles noch geschieht. Wir wissen ja, diese Adressschändungen, wie sie bei Social Media üblich sind, von denen kann jeder betroffen werden. Und ich bin, wenn auch nicht in sehr obszöne Weise, aber eben mindestens in anfänglicher Weise davon betroffen. Für diejenigen, die es mitgekriegt haben, ich habe eine Stalkerin, eine Pieper, die Twitter regelmäßig einschaltet, um mir zu erzählen, dass ich sie in Ruhe lassen soll. Und dann allen Leuten erzählt, dass ich ein ganz großer Verbrecher bin. Pieper heißt sie. Warum sie so heißt, weiß ich nicht, aber die mich also nicht in Ruhe lassen will. Und es kann eben auch Leute geben, die das glauben. Nun gut, Befruchtung. Also, wenn wir es mit Befruchtung zu tun haben, dann haben wir es eben auch mit dem Empfängnisrisiko zu tun. Was auch immer das dann heißen mag. Also sprich, wenn man die Verhütungsmittel weglässt. Was ja nicht heißt, dass keine Verhütung passieren kann. Das passiert genauso. Aber es ist ein bisschen schwieriger. Weil eben auf diese Art der digitalen Informationsverarbeitung, wie ich meine, müssen wir andere Verhütungsmittel finden als die der Rechtsdurchsetzung oder überhaupt Strukturen der Durchsetzung von Ansprüchen. Das muss irgendwie anders gehen. Insbesondere dann, wenn es auch darauf ankommt, eben auch Anonymität zu wahren, wenn das aus irgendeinem Grunde gebraucht wird. Ne? Denn es gibt sehr gute Gründe dafür. Aber wie geht's? Ich weiß es nicht. Ja, also zunächst vielen Dank an André Jonas und deshalb auch vielen Dank an Pazifik Konradin. Ob Fan oder Hater, wir wissen es nicht. Ach so, das wollte ich auch noch sagen. Es kann auch sein, dass dieser André Jonas, den ich nicht kenne, dass beide Adressen von ihm sind. Das kann ja auch sein. Ne? Auch hier nochmal, dass er mir unter seinem identifizierbaren Namen eine Datei schickt und zugleich unter einem Pseudonym. Mich genau auf diese Tatsache aufmerksam zu machen. Man sieht, ich schaue da, also ich als sozusagen, ich als der Sprecher hier, ich schaue da also ins Leere und schon aus diesem Grunde kann ich keine Expertenposition einnehmen. Denn der Experte müsste sagen, ich weiß es besser oder ich überschaue das oder ich durchschaue das und der Fall ist genau der, ich durchschaue das nicht. Und ich verzichte deshalb auf so eine Expertenposition, weil ich mir meiner Sache in der Hinsicht sicher bin, denn in einer Sache sicher bin, denn eine solche, der Verlust einer solchen Expertenposition gilt nicht nur für mich, sondern eigentlich für alle, die auf diese Weise irgendwie publizistisch tätig sind. Aus diesem Grunde wähle ich eben die Standpunkt und sage, keine Ahnung. Ich habe zunächst keine Ahnung. Na gut, jetzt habe ich schon die 20 Minuten die Einleitung gesprochen. Dann wird es heute vielleicht ein bisschen länger. Ich wollte eigentlich immer nur so eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde machen. Vielleicht wird es heute ein bisschen länger. Ich wollte mal sprechen über den Unterschied von Ware und Gabe. Darüber habe ich vor längerer Zeit schon mal nachgedacht. Das hatte ich schon getan, noch bevor ich auf die Idee gekommen bin, einen Podcast zu machen. Deshalb hatte ich mir darüber einige Notizen gemacht. Über den Unterschied von Ware und Gabe, und zwar dieser Unterschied mal zu erläutern. Und zwar, weil es darauf ankommt, auch Nachdenklichkeiten anders zu ordnen. Wir kennen normalerweise das Verfahren, das wir in der Schule kennen oder aus der Universität aus kennen oder überhaupt aus Ausbildung, das Expertenverfahren. Ich definiere und dann ist der Fall, von dem ich rede, klar und dann reden wir darüber. Wir kommen erst mit einer Definition und dann werden die Dinge klar, wenn man sich darauf einlässt. Das kann funktionieren, wenn es nicht so viele Experten gibt. Wenn es aber sehr viele Experten gibt, dann stellt die Definition durcheinander und man kapiert gar nichts mehr. Deshalb komme ich nicht mit einer Definition, sondern ich komme mit einer Unterscheidung. Und dann frage ich mich eben, nicht ist die Unterscheidung richtig oder falsch, so eine Frage stellt sich dann überhaupt nicht mehr, sondern nur, was kann damit verständlich gemacht werden mit dieser Unterscheidung, was ohne diese Unterscheidung nicht verständlich gemacht werden kann. Ne? Das heißt dann eben für dich, dass es für dich jetzt nicht darauf ankommt, diesen Unterschied zu akzeptieren, nein, das musst du gar nicht, du kannst ihn auch ablehnen. Wichtig ist jedenfalls, dass wenn man so argumentiert, also mit Unterscheidungen argumentiert, du dich jetzt nicht mitschreiben musst, das kommt also nicht in der Prüfung dran. Es kommt für dich nicht darauf an, das richtig zu verstehen, weshalb andersherum es auch kein falsches Verständnis gibt, sondern eben ein mögliches Verständnis, um damit etwas deutlich zu machen. Und zwar bin ich drauf gekommen, weil man ja sich fragt, wie können wir eigentlich Verbindlichkeiten adressieren, wenn wir diese Art der Publizität betreiben, die ein hohes Maß an Unbestimmtheit, parasoziale Informationssituationen herstellt. Und wie können wir dann auch noch Geld und Verbindlichkeiten über Geld herstellen? Das ist nicht ganz einfach, weil nämlich mit dieser Art der Kommunikation so etwas wie Warenkommunikation nicht mehr funktioniert, aber Gabenkommunikation auch nicht. Und das will ich kurz erklären. Am besten an einem Beispiel. Wir kennen Bücher. Bücher kennen wir als ein Produkt, von dem wir wissen und sagen können, es handelt sich um eine Ware, weil sie industriell hergestellt wird, durch die Arbeitsteilung von Autor, Verleger, Drucker und Buchhändler. Ne? Der eine schreibt, der andere gestaltet, organisiert oder erforscht den Markt, das macht der Verleger. Der Drucker stellt die Ware her und der Buchhändler verkauft es. Und dann kommt ganz schnell die Frage auf, was unterscheidet eigentlich das Buch als Ware von allen anderen Waren? Denn es ist ja klar, normalerweise der Unterschied zu anderen Waren fällt sofort auf. Denn wenn eine Ware schlecht ist, dann gehe ich zu dem Verkäufer und sage, die Ware ist schlecht, ich möchte sie umtauschen. Meistens machen die das auch und das geht bei Büchern nicht. Du kannst also nicht zu dem Buchhändler zurück und sagen, ich habe das Buch gelesen, es ist schlecht, ich will mein Geld wieder. Das geht nicht. Und es leuchtet auch ein, warum es nicht geht. Weil nämlich zugleich eine Gabe ist. Und als Warenkommunikation kann das nur dann funktionieren, also als Ware kann ein Buch nur dann funktionieren, wenn ganz viele Verbote nicht nur ausgesprochen, sondern auch durchgesetzt worden sind. Nur dann kann es funktionieren. Nur weil das Buch schlecht ist, kriegst du es nicht umgetauscht. Und vor allem, und das ist der nächste Schritt, die Qualitätsunterschiede sind schwer kommunikabel zu machen, weil nämlich die Qualität des Drucks, also die Druckerkunst selbst nicht das ist, worum es eigentlich geht. Denn nur weil die Druckerkunst schlecht ist, heißt es ja nicht, dass das, was darin geschrieben steht, schlecht ist. Und andersherum, nur weil das Druckerkunst sehr gut ist, heißt das nicht, dass das aus diesem Grunde sehr gut ist, was darin geschrieben steht. Ein solcher Unterschied spielt aber für eine solche Differenz zwischen dem, wie das Buch gemacht ist, und dem, was man darin lesen kann, spielt aber für das Leseerlebnis von Büchern eine große Rolle. Dieser Unterschied fällt weg, wenn wir digitale Bücher haben, also diese E-Books. Denn es macht für das Nachdenken über ein Buch schon einen großen Unterschied, ob beispielsweise Buch billig gemacht ist und billig gemacht heißt beispielsweise einfach nur auf Offset-Verfahren, auf dem Kopierer gelegt, bei ihm zusammengebunden. Und das, was man da liest, sehr beeindruckend ist oder andersherum, Buch, das hochteuer gemacht ist, und dann, wenn du es liest, eigentlich saudumm ist und man es eigentlich gar nicht lesen will. Solche Unterschiede spielen eine große Rolle, wenn man über Bücher nachdenkt, und spielen auch auf den Märkten eine große Rolle. Ware also, zunächst Buch, wir kennen Buch als Ware und wir stellen fest, nur eine Ware kann es nicht sein. Also was macht eine Ware aus? Waren, wenn man Waren benutzt, wenn Waren in Umlauf kommen, dann kann man damit etwas Bestimmtes kommunikabel machen. Nämlich im Unterschied zu dem, was keine Ware ist, nämlich einfach nur eine Gabe, die nicht zum Zweck des Tauschens hergestellt worden ist. Das ist klar, beispielsweise, was früher in der Feudalzeit die Bauern machen mussten, in der frühen Feudalzeit, die mussten Abgaben tätigen. Und was haben sie abgegeben? Ja, ihre Feldfrüchte. Und das waren keine Waren, also wir nennen das dann Naturalabgaben. So nennt man das. Das sind eben keine Waren, tatsächlich. Warum nicht? Waren zeichnen sich dadurch aus, dass sie das Gemachte betonen. Waren sind gemacht, die sind nicht einfach gegeben und die Waren sind auch nicht gefunden. Die sind nicht gesammelt, sondern die sind gemacht, die sind hergestellt worden in einer dafür zuständigen Organisation. Zuerst in der Protoindustrialisierung war es eine Manufaktur, und später dann die Fabrik, also eine Werkstatt. Idealerweise dann auch noch eine automatisierte Werkstatt. Eine solche Organisation der Werkstatt oder Manufaktur und später eben Fabrik beruht auf Planung und Organisation. Da spielen dann Hierarchien eine Rolle. Es gibt einen Chef, es gibt Angestellte. Und das bedeutet dann eben auch, dass die Produkte nicht einfach nur irgendeine Qualität haben, sondern eine vergleichbare Qualität, weil sie in Masse hergestellt werden. Und damit ist das eine wie das andere. Das bedeutet auch, dass wenn sie in einer Organisation, in einer Manufaktur oder später in einer Fabrik hergestellt werden, dass sie seriell hergestellt sind, also in Arbeitsteilung. Auch das wird dann immer mitkommuniziert, wenn man Waren anbietet. Arbeitsteilung. Und vor allen Dingen, und auch das ist wichtig, Waren zeichnen sich dadurch aus, dass sie nur zum Zweck des Tauschens hergestellt worden sind. Also anders als die Überschüsse, die man auf den Markt trägt. Das ist ein Unterschied, ob man Sachen auf den Markt bringt, die nur zum Zweck hergestellt wurden, dass man sie auf den Markt bringt, oder ob man solche Sachen auf den Markt bringt, die man übrig hat. Das haben früher, als der Geldverkehr auch auf dem Land üblich wurde, die Bauern dann gemacht. Man kann sich das vorstellen, dass sie ihre Getreide oder ihre Rüben auf den Markt gebracht haben, wenn sie welche übrig hatten. Wenn dann Waren auf den Markt kommen, die nur zum Zweck des Tauschens hergestellt wurden, dann wird eben genau dies mit kommuniziert und genau dann wiederum werden alle Anforderungen an Qualitätsprüfung, an Rückgaberechte, an und damit auch an Dokumentation und dann natürlich auch an Marktüberwachung, die sein muss, die werden dann müssen mit hergestellt werden. Und genau das wird immer mit kommuniziert, wenn man Waren hergibt. Oder wenn man Waren zum Tausch anbietet. Es werden dann eben nicht nur diese Lösungen kommuniziert, sondern, und das ist wichtig, es werden damit zugleich Probleme mit kommuniziert, nämlich Defizite, die sich genau aus dem Warengebrauch ergeben. Die werden mit kommuniziert. Denken wir an ein einfaches Beispiel. Ich kaufe mir ein Smartphone, das ist eine ganz normale Ware. Ach so, was ich noch sagen will, eine Ware zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie nur dann zustande kommen können, wenn der ganze Produktionszusammenhang Waren braucht, also wenn die Fabrik, in der die Waren hergestellt werden, selbst wiederum nur zustande kommen kann, wenn alle Dinge, die da verbaut sind in dieser Fabrik, selbst Waren sind. Also die Maschinen, die Türen, die Böden und das Baumaterial und alles. Also alles ist Waren, alles besteht aus Waren und dann nur dann kann man eine vollständige Arbeitsteilung herstellen. Und dann hat man auch eine globale Arbeitsteilung und eine globale Liefernetzwerke. Also genau das wird mit Waren kommuniziert und dann eben wird erstens die Lösung kommuniziert, das ist dann Industrie, also Industrie ist dann tatsächlich eine Lösung, die dann mitkommuniziert, aber zugleich eben auch die Defizite, genau die nämlich durch die Beurteilung der Waren erkennbar werden. Also ich hatte das jetzt selber erlebt, ein Smartphone. Du hast jetzt ein Smartphone, jetzt wird zunächst die Lösung verstehbar gemacht, industrielles Produkt, Kommunikation, das ist jetzt die Lösung. Zugleich aber stelle ich jetzt fest, dass dieses Ding auch gefährdet ist, wenn es fällt hin. Und wenn es hinfällt, geht es kaputt. Also muss man es vor dem Sturz schützen. Und was braucht man? Die nächste Ware, nämlich so eine Schutzhülle. Jetzt habe ich dann eine Schutzhülle. Jetzt stelle ich aber fest, wenn ich es gebrauche, jetzt kann ich es nur bei mir zu Hause gebrauchen, weil nur da bin ich alleine. Wenn ich es, aber da, so ist ja nicht die Idee. Also die Idee ist ja nicht, sich sozusagen zu Hause hinzusetzen, sondern mobil heißt überall. Wenn ich dann aber im Zug sitze, dann kann ja jeder hören, was ich da rede, wenn ich beispielsweise telefoniere. Also und was ich höre, wenn ich eine Aufnahme höre oder was ich rede. Also was brauche ich als nächstes, um mich sozusagen im öffentlichen Raum abzuschirmen? Antwort: ein Headset. Das nächste Defizit: ich brauche jetzt ein Headset. Oder ich brauche ein Headset oder ein Mikrofon, so ein. Ne? Also ich erkenne mit der Ware, mit der Lösung das Defizit, und um dieses Defizit aufzufangen, brauche ich die nächste Ware. Und für diese Ware gilt jetzt wieder dasselbe. Ich habe dann ein Headset und auch das muss ich irgendwie schonen. Dafür brauche ich vielleicht Batterien. Also muss ich jetzt wieder Batterien, aber die gehen auch irgendwann kaputt. Also muss ich neue Batterien kaufen. Und so weiter. Also ihr könnt euch vorstellen, das ist genau das, was mit Waren passiert. Mit Waren passiert, dass immer mehr Waren in Umlauf kommen. Und das führt dazu, dass Waren zugleich dasjenige sind, was Bedürfnisse herstellt. Also es ist nicht etwa so, dass mit Waren, so ist ja unsere gewöhnliche Betrachtungsweise, mit Waren Bedürfnisse befriedigt werden. Wenn es nur so wäre, dann hätten wir kaum die ganzen ökologischen Probleme. Wir haben diese ganzen ökologischen Probleme, damit meine ich den Müll, das ganze Gift, ihr wisst, wovon ich rede. Warum? Weil wir so eine gigantische Bedürfnisproduktion betreiben. Und wie wiederum wird die Betrieb antwortet? Genau, auch wiederum durch Waren. Also mit Waren werden bestimmte Lösungen kommunikabel, das will ich sagen, nämlich, dass sie gemacht sind, industriell gemacht, und damit werden bestimmte Bequemlichkeiten und so weiter mitkommuniziert, und zugleich eben auch die ganzen Defizite und damit auch die Probleme, die jetzt mit weiterer Warenkommunikation nicht mehr gelöst werden können, das fällt auch auf, und Ökologen schütteln mit dem Kopf. Was wird uns angeboten als Lösung? Man sieht den CO2-Ausstoß. Was wird als Lösung angeboten? Windkrafträder zu bauen, also die nächsten Waren in die Landschaft zu stellen. Weil man meint, damit werden jetzt die Probleme gelöst. Aber das ist nicht der Fall. Das ist, weil auch die hergestellt werden müssen und die Windkrafträder ziehen wiederum weitere Defizite nach sich, die müssen gewartet werden, sie gehen kaputt. Wohin? Man hat das schon das Problem gehabt mit Solaranlagen. Wohin, wenn die mit den Solaranlagen, wenn sie kaputt gehen? Ach so. Und schon merkt man, man muss auch, um das Recycling noch zu organisieren, praktisch Fabriken bauen. Also Recyclingfabriken. Und schon werden die Probleme also nicht gelöst, sondern mit der nächsten Ware eigentlich nur verschoben. Windkrafträder gehören da auch zu. Mit Waren kann man also, mit Waren werden Lösungen, bestimmte Lösungen möglich, ja, aber eben auch bestimmte Probleme. Und diese Probleme sind nicht einfach da und über die können wir uns nicht einfach verständigen, sondern die werden über einen längeren Zeitraum überhaupt erst in Erfahrung gebracht. Das Müllproblem wird in Erfahrung gebracht, es wird nicht gelöst, sondern es wird immer größer. Es wird immer größer, denn mit jedem Versuch, es zu lösen, kommt die ganze Sache nicht zum Stillstand, sondern es werden immer weitere Bedürfnisse, damit immer weitere Waren und damit immer weitere Defizite und so weiter erzeugt. Die Probleme werden immer nur größer. So schlimm, und dann stehen wir da und wissen nicht weiter. Nicht wahr? So schlimm das alles auch ist, aber die Tatsache ist tatsächlich, dass die Probleme in Erfahrung gebracht werden. Erstmal überhaupt und nur wenn sie monströs genug sind, kann es allenfalls gelingen, dass vielleicht ja irgendeine andere Art des Betrachtens, dass irgendeine andere Art des Beobachtens stattfindet. Was wir nun feststellen, ist, dass durch diesen ganzen Überfluss auf einmal eine ganze Menge Dinge, die als Waren in die Welt kommen, nicht mehr als solche verwendbar sind, weiterverwendbar sind, und zwar deshalb nicht, weil sie kaputt gehen, sondern einfach deshalb, weil auch Gebrauchtwarenmärkte nicht mehr funktionieren, weil die auch schon überfüllt sind. genau bei Büchern sieht man es. Ne? Bei Büchern vor 20 Jahren, da war das schon vor 20 Jahren war es erkennbar, dass Gebrauchtwarenmärkte von Büchern eigentlich nicht mehr funktionieren, weil es einfach zu viele gibt. Was ist passiert? Schon in den 90er Jahren hat man damit angefangen, weil als man merkte, dass die Gebrauchtwarenmärkte auch nicht mehr funktionieren, man hat einfach angefangen, in den öffentlichen Raum Bücherschränke hinzustellen. Und soll doch jeder sich die Bücher da rausnehmen, die man haben möchte. Und soll doch jeder die Bücher da reinstellen, die man zu viel hat. Das ist tatsächlich ein Problem, interessanterweise. Warum es so ist, weiß ich nicht, aber vielleicht hängt es eben damit zusammen, dass Bücher nicht bloß Waren sind, sondern eben immer auch Gaben, auch dann, wenn sie sozusagen kommerziell und industriell hergestellt sind. Vielleicht kommt das daher, dass es in der Bevölkerung in Europa, dass es da so eine Wegschmeißhemmung gibt. Ich weiß nicht warum, aber tatsächlich Bücher wegschmeißen macht niemand wirklich gerne. Wenn man dann erstens selber viele Bücher hat und zweitens auch noch welche geschenkt bekommt, nämlich durch Erbschaft beispielsweise, dann hat man sehr schnell zu viele. Und jetzt wohin damit, wenn man sie nicht wegschmeißen möchte? Das wäre übrigens mal ein schönes Thema, wenn jemand mal Lust hat auf ein Thema für eine Bachelorarbeit, mal zu fragen, warum gibt es eigentlich diese Wegschmeißhemmung bei Büchern? Gesellschaftlich geprägte, warum ist das eigentlich so gesellschaftlich geprägt, dass man das nicht so gerne machen möchte? Meine Vermutung ist die, dass es eben damit zusammenhängt, dass es nicht nur eine Ware ist, sondern eben immer auch eine Gabe und damit sozusagen eine Art von Befruchtungsgeschehen. Also wir nennen das Wissen. Aber wir haben keine gute Erklärung dafür, wie es zustande kommt, weil wir meinen, wir müssen da so ein Objekt angucken. Wohin damit? Also und dann eben genau diese Bücherschränke, diese öffentlichen Bücherschränke. Für mich ist das Paradies auf Erden. Ich bin Bücherwurm. Ich kann ohne Bücher nicht leben. Das habe ich schon als Kind mit angefangen. Kaum konnte ich lesen, war ich Dauergast in der Stadtbücherei und bin auch nie wieder sozusagen davon losgekommen. Für mich sind diese Bücherschränke so, als würde man einen Hund in der Metzgerei einsperren. Aber was passiert da nun? Da passiert nun, dass tatsächlich die Warenmärkte nicht mehr funktionieren, weil die einfach übervoll sind. Und da passiert die Umkehrung von Ware in Gabe. Und jetzt kann man, wenn man die Bücher eben nicht mehr als Waren weiter benutzt, sondern eben als Gaben weiter benutzt, etwas anderes erkennbar machen. Und zwar können wir über diese Dinge anders sprechen, wenn wir uns gegenseitig Bücher verkaufen. Und jetzt ist das, also wenn Bücher verkauft werden, kann man auf eine gewisse Weise darüber sprechen. Und wenn man Bücher verschenkt, kann man auf eine gewisse Weise darüber nicht sprechen, wenn nämlich das Geschenk eine Ware war. Also wenn sozusagen ein Buch verschenkt wird, das als Ware zur Welt gekommen ist, dann gibt es viele Dinge, über die man da nicht reden kann. Und zwar nämlich über die Tatsache der Kontingenz kann man nur schwer reden. Also du kennst die Situation, jemand schenkt dir ein Buch, hat es also in einer Buchhandlung gekauft und schenkt es dir und packt es ein mit einer Schleife drumherum. Hallo, da, ein Buch, ich schenke es dir zum Geburtstag. Jetzt gibt es bestimmte Dinge, über die wir nicht reden können oder nur schwer reden können. Nämlich, vielleicht gefällt dir das Buch nicht. Es ist doof, kann ja sein. Denn derjenige, der es dir schenkt, der kann ja nicht 3 Tage lang oder 5 Tage lang erstmal drüber nachdenken, ob er es dir überhaupt schenken soll, sondern der findet das Buch irgendwie gut oder glaubt, dass es dir gefallen könnte, jetzt schenkt das dir. Du weißt, er hat dafür Geld, der andere hat dafür Geld ausgegeben und jetzt liest du es, jetzt findest du es doof. Jetzt kannst du da nicht einfach sagen, ja, das Buch ist aber blöd, ne? Weil du eben als Geschenk, da knüpfen sich die Erwartungen auf Dankbarkeit dran und da hat jemand an dich gedacht und so weiter. Und jetzt wirst du das nicht einfach sagen können. Also den Normalfall. Also der Normalfall ist ja, dass Bücher sind interessant und die anderen sind blöd. Und über diesen Normalfall kannst du jetzt nicht sprechen. Oder nur sehr schwer. Ne? Es gibt natürlich auch Beziehungsverhältnisse, wo du das dann sagen kannst, naja, so gut war das Buch nicht und so. Aber ganz häufig ist das so. Insbesondere dann, was auch noch hinzukommt, ist, wenn das häufiger geschieht. Du kriegst ständig Bücher geschenkt und irgendwann kannst du sie auch gar nicht mehr lesen, weil es einfach zu viele Bücher sind. Und Büchergeschenke sind ja aus diesem Grunde ja so beliebt, weil man eben nicht sehr lange nachdenken muss darüber, was man schenkt. Und jetzt auf einmal kannst du sie gar nicht mehr lesen. Und jetzt kannst du das auch nicht sagen. Und weiter verschenken geht unter Umständen dann, wenn der, von dem du es geschenkt gekriegt hast, es nicht erfährt, dass du es weiter verschenkt hast und so. Also du merkst, in dem Augenblick, wo das Buch als Ware zur Welt kommt, gibt es ganz viele Dinge, über die du nicht reden kannst. Weil die Warenkommunikation durch das Geschenk nicht ausgeschaltet ist, sondern die Warenkommunikation erzeugt hier Inkommunikabilität. Und dass das so ist, kann man nämlich feststellen, wenn auf einmal Bücher nicht als Waren zur Welt kommen, sondern nur als Gaben. Das passiert nämlich genau mit diesen öffentlichen Bücherschränken. Da können sie als Waren nicht mehr verwendet werden. jetzt findest du ein Buch. Ich mache das sehr häufig. Ich finde Bücher, die nicht für mich sind, sondern ich denke dabei an irgendjemand anders. Ich denke, guck mal, das könnte doch dem Benjamin beispielsweise gefallen. Da ging es um ein Buch, da ging es um die Radikalisierung dieses Südtirol, des Widerstands in Südtirol in den 70er Jahren. Da ging es um diese Frage der Autonomie der Südtirol, dieser Region Südtirol und warum die sich da so radikalisiert haben. Da habe ich ein Buch gefunden über Quellen, also Zeitungsberichte darüber, wie diese Radikalisierung stattgefunden hat. Da habe ich das Buch gefunden, habe ich an den Benjamin gedacht, ja, und dann bei nächster Gelegenheit habe ich es ihm gegeben. Und jetzt kommt genau das Interessante. Ich kann ihm sagen, wo ich es her habe, nämlich ich habe es nicht gekauft, sondern ich habe es in einem Bücherschrank gefunden. Und jetzt kann die Tatsache der Kontingenz umgeändert werden in die Kontingenz der Tatsachen. Jetzt kann er nämlich sehr andere Dinge mir dazu sagen, als die er nicht sagen könnte, wenn es eine Ware wäre. Jetzt könnt ihr einfach sagen, das hat mir nicht gefallen. Weil er weiß wiederum, wo ich es her habe. Ich habe es nämlich nur gefunden. Das ist eben nicht gemacht, sondern gefunden. Ich habe es zufällig gefunden. Und die Information, dass ich an ihn gedacht habe, wird ja nicht dadurch schlechter, wenn er sagt, das Buch ist vielleicht nicht gut. Ne? Sondern er sagt, ja, Klaus hat an mich gedacht. Die Information bleibt immer noch wertvoll oder interessant, auch dann, wenn das Buch vielleicht schlecht ist. Und jetzt kann er auch noch sagen, naja, ich habe es gelesen, das hat mir nicht gefallen. Und was hat er dann gemacht, wenn er es gemacht hat? Er hat gesagt, ja, ich habe es in den nächsten Bücherschrank getan, ich konnte es nicht gebrauchen. Konnte ich ja nicht wissen, aber ist egal, es spielt jetzt keine Rolle, weil es ist keine Ware. Und jetzt sind sozusagen diese Verpflichtungen von Dankbarkeit und so, die fallen da weg. Oder ne, Dankbarkeit oder so Demutsverhältnis oder wie auch immer wir das nennen möchten, das fällt einfach weg und jetzt können wir einfach sagen, ich habe der Bestimmung wieder zugeführt, nämlich als Gabe in den nächsten Bücherschrank wieder gesteckt, wer das denn getan hat. Und wir sind dann davon befreit, uns gegenseitig irgendwie zu verdächtigen, dass da mangelnde Dankbarkeit oder so etwas im Spiel ist. Nö, ist gar nicht im Spiel, sondern im Gegenteil, das ist die Zweckverwendung. Also nehmen, lesen und wieder weitergeben. Genau so kann es gehen. Und das ist dann etwas anderes, also diese Art der Gabenkommunikation ist dann etwas anderes als Warenkommunikation. Sie hat etwas miteinander gemeinsam und das ist ganz wichtig. Auch diese Gabenkommunikation hat Grenzen. Sie hat etwas miteinander gemeinsam, nämlich durch die Gabe, Ware und Gabe haben miteinander gemeinsam, dass wir uns immer darüber informieren können, dass ein Objekt die Stelle wechselt. Ne? Ob Waren oder Gaben, bei Ware wechseln zwei Objekte die Stelle, nämlich eine Ware gegen Geld, also dann wechselt die Ware in die eine Richtung und der Geldschein wechselt in die andere Richtung. Bei Gaben funktioniert da nur eine Richtung, ich gebe dir und du gibst nichts zurück. Aber da wechseln Objekte die Stelle. Darüber können wir uns informieren. Wir können uns darüber informieren, dass es so ist. Und alles, was nicht die Stelle wechselt, ist eben keine Ware. Das ist ja genau das Problem, wenn wir Warenkommunikation haben, dass auf einmal, wenn eine Gesellschaft sich von Waren abhängig macht durch die Industrieproduktion, dass auf einmal Dinge als Ware behandelt werden, die überhaupt gar keine Ware sind. Beispielsweise Ideen, Wissen, Arbeitskraft. Das sind überhaupt gar keine Waren. Und etwas nicht als Ware verwenden darf, das aber genauso gut als Ware verwendet werden könnte, nämlich beispielsweise Menschen. Ne? Also es gibt, also auf einmal Menschen könnte man zu Waren machen, das geht. Also nicht, dass ich das will und nicht, dass ich das gut finde, aber im Prinzip geht's. Aber auf einmal muss da dieses Verbot hergestellt werden. Menschen dürfen keine Ware sein, obwohl man darauf sehr wohl eine Ware machen könnte. Aber Wissen, Ideen, also das, was sozusagen, wo kein Objekt mehr die Stelle wechselt, Ideen, Wissen, oder Arbeitskraft. Das muss jetzt als Ware behandelt werden, obwohl das nicht möglich ist, daraus eine Ware zu machen. Und das ist bei Gabe auch so. Auch die Gabe, das ist ein Objekt, das die Stelle wechselt, darüber können wir uns noch informieren, dass es sich so verhält. Und wenn wir nun aber mit dieser Digitalisierung zu tun haben, da stellen wir fest, dass auch die Gabe eigentlich gar nicht funktioniert. Also damit komme ich zurück an den Anfang. Die Übersendung einer Datei ist keine Ware, das ist klar, weil die Kennzeichen einer Ware nicht erfüllt sind. Eine Gabe ist es in dem Sinne aber auch nicht, weil eben auch hier kein Objekt die Stelle wechselt. Es ist nicht so, dass da etwas hin und her gereicht wird. Wir sind darüber auf diese Weise nicht informiert, auch wenn wir so reden. Wir reden zwar so, dass wir sagen, ich gebe dir eine Datei oder ich schicke dir eine Datei. Wir reden zwar so, aber da wird nichts geschickt. Das ist tatsächlich so und das gilt auch für andere Dinge, wo Ideen oder wo Wissen oder Wissensvermittlung eine Rolle spielt. Wir reden dann zwar so und sagen, ich gebe dir einen Rat, aber der Rat ist keine Ware und der Rat ist auch keine Gabe, denn ich gebe dir nichts, wenn ich dir einen Rat gebe. Dasselbe gilt, wenn ich dir einen Kuss gebe oder wenn ich dir eine Ohrfeige gebe, ich gebe dir da eigentlich nichts. Denn wenn das so wäre, ich würde dir etwas geben, dann könntest du die Annahme verweigern, aber wenn ich dir eine Ohrfeige gebe, beispielsweise, oder einen Kuss gebe, dann ist die Annahmeverweigerung funktioniert nicht. Bei einer Gabe oder bei einer Ware ginge das. Und dasselbe gilt auch, wenn ich sage, ich gebe Unterricht. Nein, es geht nicht. Du kannst dich weigern, in einen Raum zu gehen, wo Unterricht erteilt wird, also das Klassenzimmer oder den Hörsaal. Du kannst dich weigern, dahin zu gehen. Aber wenn du hingehst, kannst du dich nicht weigern, das zu hören, was du da hörst. Und deshalb ist das keine Gabe und auch keine Ware. Und genau diesen Fall, den kriegen wir jetzt, so möchte ich sagen, auf den Tisch beziehungsweise auf den Bildschirm. Wir kriegen jetzt auf den Bildschirm, dass Waren oder Gaben eigentlich nur eine Ausnahmemöglichkeit der Kommunikation sind. Die Industriegesellschaft ist eine Gesellschaft, die ihre ganze Produktivität sozusagen davon abhängig macht, dass Warenkommunikation betrieben wird. Und muss dann Dinge als Ware behandeln, die gar keine Waren sind. Und wenn aber das, was keine Ware ist, selbst wiederum zur Voraussetzung dafür wird, dass Waren überhaupt erzeugt werden können, also Wissen, Ideen, Kreativität, Fantasie, wenn das selbst zur gesellschaftlichen Hauptvoraussetzung wird, also wenn sozusagen immer mehr Berufe entstehen, die nur noch damit beschäftigt sind, Wissen zu produzieren, dann wird die Warenkommunikation, dann gerät die Warenkommunikation unter eben diese Bedingung. Also und dann ist die fraglich, ob diese Gegengabe, also Geld, ob das auch noch so funktionieren kann. Und genau das ist der Fall, wenn Kommunikation gelingt im Normalfall ohne. Oder im Normalfall gelingt, ohne dass irgendwelche Objekte die Stelle wechseln müssen. Ne? Denn wenn ich mit dir rede, dann kannst du die Annahme nicht verweigern, wenn du deine Aufmerksamkeit auf meine Stimme richtest. Du kannst die Annahme nicht verweigern, das geht einfach nicht. Die Gabe einer Ware ermöglicht es, Nein zu sagen, also Akzeptanz und Nicht-Akzeptanz zu kommunizieren. Ohne ist das schwer. Deshalb, als die Warenkommunikation noch nicht sehr ausdifferenziert war, spielte da Gewalt eine andere Rolle. Weil Gewalt, denn für Gewalt gilt dasselbe. Gewalt kannst du nicht einfach zurückweisen. Weshalb du dann auf Gewalt mit Gewalt reagierst. Wir haben nun, wenn die industrialisierte Gesellschaft nun Warenkommunikation betreibt, dann kann sie das zurückweisen und über diese Zurückweisung kann tatsächlich Gewalt besser kontrolliert werden, weil man nämlich zur Ausübung von Gewalt Waren bräuchte, also Waffen, die selbst aus Waren, also Waffen, die selbst aus Waren zur Welt kommen. Also damit habe ich den Bogen zum Anfang gefunden. Mit Waren kann man etwas Bestimmtes kommunizieren, bestimmte Dinge auch nicht kommunizieren. Mit Gaben geht das auch, wenn dann kommuniziert werden. Und was ist, wenn auch Gaben auch die Kommunikation von Gaben an ihre Grenze kommt. Und genau das haben wir es zu tun. Ja, über diesen Zusammenhang werde ich im Laufe der nächsten Zeit noch einiges mehr sagen. Also es ist heute vielleicht das erste Mal, aber nicht das letzte Mal, dass ich auf dieses Thema zu sprechen komme. Und sagen wollte ich noch, Peter, vielen Dank für deinen Kommentar. Jetzt sind schon 50 Minuten um. Peter, ich habe den Kommentar mir angehört. Ich möchte auch werde auch auf deinen Kommentar noch antworten. Aber mir war es wichtig, eben genau dieses angekündigte Thema zu besprechen. Unterschied von Ware und Gabe. Ich komme, Peter, auf deinen Kommentar zurück. Und du kannst auch schon den nächsten schicken, wenn du das möchtest. Ich werde den auch abspeichern, auch anhören und auch noch mal kommentieren. Ansonsten würde ich sagen, 50 Minuten, das ist, so lange wollte ich eigentlich nicht machen, soll es für heute erstmal reichen und ich werde mich nächste Woche nochmal wieder melden mit der nächsten Datei. Auf Wiederhören.